Kabel, so, das könnte besser sein. Es gibt Tage, an denen die Nachrichten anders beginnen als das, was der Gerhard eben in seinem Gebet erwähnt hat. Offensichtlich wusste der Nachrichtensprecher dieses Ereignis von Ostern nicht so richtig einzuordnen. Ist das jetzt ein historisches Ereignis gewesen oder ist das nur ein religiöses Fest? Aber es gibt Momente, ihr kennt das sicherlich aus den Nachrichten, wo der Nachrichtensprecher, die Nachrichtensprecherin eine Meldung verliest und innehält und dann sehr bedacht und abgewogen sagt, ich glaube, dass man diesen Moment oder dieses Ereignis wirklich als historisch bezeichnen kann. Aber auch wenn Politiker das in den Mund nehmen, so eine Formulierung, sie sind extrem vorsichtig, weil zu schnell also wird dieses Wort, wird dieser Begriff inflationär. Er verliert einfach an Bedeutung und an Wert. Und es ist etwas, was herausragend ist, was einen echten Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit darstellt. Das sind Ereignisse, das sind Tage, die als historisch bezeichnet werden dürfen. Und meistens erkennt man das wirklich mit Gewissheit erst im Rückblick. Wir feiern ja, feiern, Entschuldigung, also wir gedenken dem 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges in diesem Jahr. Bin kein wirklich guter Geschichtsmann. Ich habe mal versucht, so diesen historischen Tag zu finden, an dem der Krieg ausbrach. Das scheint nicht so ganz einfach zu sein. Im Zweiten Weltkrieg, denke ich, ist es deutlicher. Am 1. September 1939, als die Deutschen Polen angriffen, wusste man in dem Augenblick wohl noch nicht, dass das der Beginn des Zweiten Weltkrieges war. Aber heute ist das gewiss. Das war ein historischer Tag. Aber auch der 9. November 1989 ist so ein Tag, den wir mit Gewissheit als historisch bezeichnen können. An diesem Tag verkündete Günter Schabowski in einer Pressekonferenz der DDR eine neue Reiseregelung, die auf Nachfrage, wann sie denn in Kraft treten würde, von ihm als mit sofortiger Wirkung in Kraft getreten dargestellt wurde. Und das war der Tag, an dem die Mauer fiel. Die Mauer und damit die Teilung Deutschlands beendet wurde. Historische Ereignisse sind Ereignisse, deren Tragweite für die Menschen, die sie erleben, in der Regel noch nicht wirklich zu erfassen sind. Erst der veränderte Verlauf der Geschichte macht Stück für Stück deutlich, wie gewaltig, wie einschneidend das beobachtete Geschehen tatsächlich war bzw. ist. Und als am Ostermorgen vor etwa 2000 Jahren Jesus von Nazareth aus den Toten auferstanden ist, da riss er nicht eine mit Händen erbaute Mauer ein, die lediglich ein Land zerteilte und Menschen geografisch einsperrte und gefangen setzte. Vielmehr riss er die Mauer der Sünde und des Todes ein. Die Wand, die Menschen seit dem Sündenfall von Gott trennte und sie von seinem ewigen Leben fernhielten. Die Tragweite des Geschehens haben die Menschen in Jerusalem zu jener Zeit noch nicht im Ansatz erahnen können. Weder jene, die sich über die Nachricht freuten und sie gerne glauben wollten, noch solche, die ein weiteres Mal dadurch ihren Einfluss und ihre Macht in Frage gestellt und bedroht sahen und daher schnell versucht haben, es als billige Manipulation hinzustellen. Heute im Rückblick auf die letzten 2000 Jahre haben wir eine bessere Vorstellung davon, wie historisch dieser Tag tatsächlich war, wie sehr er einen Wendepunkt im Verlauf der Menschheitsgeschichte darstellt. Aber die Änderung der Menschheitsgeschichte ist ja letztlich immer nichts anderes als die Summe von ganz vielen Geschichten, Tausende, Millionen, ja Milliarden von einzelnen Menschengeschichten, die zusammen Menschheitsgeschichte darstellt. Geschichte im Großen setzt sich immer zusammen aus vielen Geschichten und Einzelschicksalen im Kleinen, Schicksale einzelner Personen. So war es beim Fall der Mauer in Berlin und so verhält es sich auch bis heute mit dem Fall der Mauer der Sünde und des Todes. Und wir haben die Wahl, welche Perspektive wir einnehmen wollen. Wir können entweder die Großaufnahme sehen und uns anschauen, wie der Mauerfall die weitere Entwicklung in Deutschland, in Europa und der Welt beeinflusst hat. Oder aber wir richten die Kamera auf das Schicksal von einzelnen Menschen und lassen uns von ihrer persönlichen Geschichte des Mauerfalls berichten. Die Berichterstatter des Neuen Testamentes haben sich ganz klar für die zweite Art der Berichterstattung entschieden. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes analysieren nicht die sozialen und politischen Veränderungen im Römischen Reich mit seinen einzelnen Provinzen. Vielmehr erzählen sie die Geschichte von Frauen und Männern und lassen uns damit dem Geschehen der damaligen Zeit ganz nahe kommen. Und ich möchte mit euch heute Morgen drei solcher Geschichten genauer anschauen und dabei entdecken, wie die Auferstehungsbotschaft Jesu Menschen verändert hat. Und dabei möchte ich zwei Dinge besonders ins Auge fassen. Und ich wünsche mir, dass das am Beispiel dieser drei Ereignisse für uns deutlich wird. Erstens will ich euch zeigen, dass die Kraft der Auferstehung Jesu sich nicht wie eine Wolke, wie ein Kraftfeld über der ganzen Menschheit ausgebreitet hat und alle automatisch erfasst, ob sie das wollen oder nicht. Die Kraft der Auferstehung Jesu wird Menschen durch eine persönliche Begegnung mit dem Auferstandenen zuteil. Zweitens möchte ich aufzeigen, dass es nicht genügt, die historische Tatsache der Auferstehung Jesu zu kennen und sie für wahr zu halten. Wenn ich die Kraft der Auferstehung Jesu erfahren möchte, dann brauche ich eine persönliche Offenbarung des Auferstandenen. Das Wort Offenbarung oder Offenbaren wird von der Bibel in genau diesem Zusammenhang sehr häufig gebraucht. Und es bedeutet so viel wie enthüllen. Ohne Offenbarung bleibt die Auferstehung Jesu für uns wie ein Kunstwerk, das aber noch durch eine Decke oder ein Tuch verhüllt ist. Erst das Entfernen dieser Decke offenbart die Arbeit des Künstlers und ermöglicht es uns, sein Werk zu genießen und uns an ihm zu erfreuen. Die erste Geschichte, die wir uns anschauen, ist die von Maria Magdalena, einer Frau, die Jesus von 7 Dämonen befreit hatte, die lange Zeit mit Jesus schon auf dem Weg war, ungezählte Zeichen und Wunder miterleben durfte, einer Frau, die ihr ganzes Leben für Jesus oder wenigstens ihr ganzes Leben in den letzten wahrscheinlich 2 bis 3 Jahren für Jesus eingesetzt hatte und ihm diente. Wir lesen diese Geschichte im Johannes Kapitel 20 ab Vers 11. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. »Warum weinst du, liebe Frau?« fragten die Engel. Maria antwortete, »Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben.« Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. »Warum weinst du?« fragte er sie. »Wen suchst du?« Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, »Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder.« Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Meister. Da ging Maria zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündigte sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Maria weint am Grab Jesu. Aus den Dialogen, die sie im Folgenden führt, mit den Engeln zuerst und dann mit Jesus, wird jedoch deutlich, dass sie nicht mehr in erster Linie den Tod Jesu beweint. Diese Tränen hatte sie in den Tagen davor reichlich sicherlich vergossen. Aber jetzt hat sich der Schmerz, hat sich ihre Trauer verschoben. Sie weint, weil man den Leichnam ihres Herrn weggenommen hat. Maria war mit Salben und wohlriechenden Ölen zum Grab gekommen, um den toten Körper Jesu einzubalsamieren. Anders als die Jünger, von denen wir so etwas nicht erfahren, hatte sie sich entschieden, Jesus trotz seines Todes weiter zu dienen, ihn weiter zu ehren und weiter für ihn da zu sein. Sie hatte sich offensichtlich mit seinem Tod als Tatsache abgefunden. Jesus würde nie wieder der sein, der er einmal für sie war. Er würde sie nie wieder lehren. Er würde nie wieder ein Wunder tun. Sie würde nie wieder seine Liebe spüren oder seine Stimme hören können. Und dennoch hat sie sich entschieden, Jesus weiter zu dienen. Erst als Jesus sie bei ihrem Namen ruft, erkennt sie, dass der Mann, der mit ihr redet, Jesus selbst ist. Jesus offenbart sich ihr. Er enthüllt ihr, dass sein Leichnam nicht gestohlen wurde, sondern dass er dass Jesus durch die Kraft Gottes vom Tod zum Leben auferweckt worden war. Das ist die Offenbarung, von der die Bibel an so vielen Stellen immer wieder spricht. Von einem Augenblick auf den nächsten wird genau das wieder Wirklichkeit, was Maria verloren schien. Sie hört Jesu Stimme wieder. Sie erfährt ganz real seine Liebe und Fürsorge für sie. Sie erlebt, dass er lebt. Der Kerngedanke für mich in dieser Geschichte ist, dass es möglich ist, einem toten Jesus zu dienen. Einem toten Jesus zu dienen, obwohl Jesus auferstanden ist und lebt. Und ich muss euch sagen, es hat mich erschreckt. Wir können unser ganzes Leben einem toten und einem gestorbenen Jesus widmen. Ohne diese persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus wäre Maria höchstwahrscheinlich für den Rest ihres Lebens regelmäßig zu dem Grab gegangen, hätte Blumen gekauft, Blumen gepflanzt, vielleicht eine Inschrift an der Seite angebracht, was Jesus getan hat, wer dieser Jesus war. Und wer weiß, vielleicht hätten sie irgendwann auch eine kleine Kapelle drumherum gebaut. Aber es wäre alles ein Dienst für einen toten Jesus geblieben. Auch wir stehen heute immer wieder in der Gefahr, einem Jesus nachzuweinen, wie wir ihn früher mal erlebt haben. Wir denken zurück an alte Erfahrungen und Erlebnisse. Wir versuchen irgendwie, diese zu konservieren, festzuhalten, weil wir die Hoffnung aufgegeben haben, dass wir Jesus noch einmal so erfahren könnten, wie das früher einmal war. Hast du die Hoffnung aufgegeben, dass Jesus wieder ganz persönlich zu dir spricht? Hast du die Hoffnung aufgegeben, dass er auch heute noch Zeichen und Wunder in deinem Leben und dem Leben anderer tut? Hast du dich vielleicht auch innerlich darauf eingerichtet, einem Jesus weiter zu dienen, der aber letztlich doch tot ist? Im Leben der Maria genügte es, dass Jesus sie bei ihrem Namen rief. Und wenn du dich in einer ähnlichen Situation wie Maria siehst, dann wünsche ich dir von Herzen, dass du hören kannst, wie Jesus heute Morgen deinen Namen ruft. Er will dir aus deiner Situation, in deiner Situation ganz neu begegnen und sich dir ganz neu als der auferstandene und lebendige Herr offenbaren. Die zweite Geschichte, die wir uns anschauen werden, ist die der sogenannten Emmaus-Jünger. Die lesen wir ausführlich lesen wir sie in Lukas Kapitel 24. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen, und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte: Bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Was ist denn geschehen? Fragte Jesus. Sie erwiderten: Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als ein mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tode verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Heute ist außerdem schon der 3. Tag, seitdem das alles geschehen ist. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Daraufhin gingen einige von uns zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen es berichtet hatten. Aber ihn selbst sahen sie nicht. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn nicht der Messias das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Wir merken, als diese Männer Jesus begegnen, hatten sie schon deutlich mehr Informationen über das Auferstehungsgeschehen als Maria Magdalena, deren Geschichte wir uns eben angeschaut haben. Sie wussten von dem leeren Grab, sie wussten von den Engeln, die verkündet hatten, dass Jesus auferstanden sei. Aber diese Nachrichten konnten sie nicht aus ihrer tiefen Enttäuschung herausreißen. Jesus hatte sich wirklich als ein mächtiger Prophet erwiesen, durch Wort und Tat, vor Gott, vor Menschen. Und sie dachten, dass er Israel erlösen werde. Und doch, jetzt schien es, als wäre er nur ein ganz normaler Mensch gewesen. Sie hatten alle ihre Hoffnung in Jesus gesetzt. Sie haben ihm vertraut. Sie haben an ihn geglaubt. Sie haben in ihm ihre Zukunft gesehen, ihre persönliche, genauso wie die ihrer ganzen jüdischen Nation. Und jetzt schien alles verloren zu sein. Jesus will sich auch diesen Männern offenbaren. Er will ihnen enthüllen, dass er von den Toten auferstanden ist und lebt. Und wie schon bei Maria leitet er dieses Offenbarungsgeschehen mit einer Frage ein. Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Jesus hatte ihnen wohl schon eine ganze Weile zugehört und mir scheint, als wolle er mit seiner Frage zum Ausdruck bringen, dass sie in ihrem Reden ihre gesamte Enttäuschung und ihre ganze Hoffnungslosigkeit wiedergespiegelt haben. Und diese Frage Jesu möchte ich heute für uns auch in das Zentrum dieser Geschichte stellen. Diese Frage möchte ich uns persönlich stellen. Was sind das für Reden, die wir im Gehen miteinander wechseln? Wir sind als Gemeinde miteinander unterwegs. Wir reden miteinander. Manchmal reden wir auch übereinander. Und manchmal reden wir mehr übereinander, als wir miteinander reden. Jesus richtet diese Frage nicht nur an diese beiden Jüngern, er richtet diese Frage auch an uns. Was sind das für Reden, die ihr miteinander wechselt? Welche Schlussfolgerung ziehen Menschen, die uns beim Reden zuhören? Was spiegeln diese Reden wider? Lassen sie erkennen, dass wir voller Hoffnung und voller Zuversicht sind, weil wir, so wie wir es eben gesungen haben, wissen, dass unser Erlöser lebt? Oder spiegeln sie eher wider, was diese beiden Männer schließlich bekennen? Wir dachten, dass er uns erlösen werde. Aber das war wohl leider ein Irrtum. Ich finde es schön, dass Jesus klar und direkt fragt und die beiden Männer ebenso klar und direkt antworten. Sie machen keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung. Sie beschönigen nichts, sie vergeistlichen nichts. Knochenehrlich gestehen sie ein, wir dachten, Jesus könnte helfen. Aber ich glaube, wir haben uns geirrt. Bemerkenswert finde ich, dass selbst die beste Predigt, die jemals über Jesus gehalten wurde, sie dennoch nicht aus dieser Depression herausholen konnte. Trotz bester Lehre erkannten sie Jesus noch nicht. Ihre Augen blieben verschlossen. Und so sehr ich gute Lehre und gute Predigen liebe und schätze, muss ich doch in dieser Geschichte erkennen, dass auch die beste Predigt eine persönliche Begegnung mit Jesus, eine persönliche Offenbarung nicht ersetzen kann. Sicher hätte Jesus diesen Männern auch durch seine Predigt die Augen öffnen können, aber er hat es hier auf einem anderen Weg getan. Und ich bin froh, dass wir in dieser Episode in der Schrift erkennen können, dass wir unsere Erwartungen nicht einseitig auf gute, biblische, fundierte Lehre setzen dürfen, sie darauf verengen dürfen, so gut und wichtig diese ist. Um Menschen aus einer tiefen Enttäuschung und Depression herauszuholen, braucht es mehr als eine gute Predigt. Dazu braucht es immer eine konkrete und persönliche Offenbarung Gottes. Gott selbst muss die Decke von unseren Augen wegnehmen, damit wir wieder wissen, damit wir wieder glauben können, ja, Gott wird mich retten. Und er wird meine Gemeinde retten. Wie kam es zur Wende in dieser Geschichte? Wodurch haben die Jünger Jesus letztlich erkannt? Nun, Jesus bricht ihnen das Brot. Er gibt ihnen etwas zu essen. Vielleicht ist es manchmal eine schlichte, praktische Handlung, die mehr bewirkt als eine perfekte Predigt. Gott lässt sich nicht in irgendein Schema packen, sondern er ist immer größer und er hat immer wieder neue Wege, um Menschen seinen Sohn zu offenbaren. Aber hören wir auf die Fragen, die er uns stellt, und seien wir ehrlich mit unserer Antwort. Und warten wir dann geduldig darauf, was er tun wird, um uns zu seiner Zeit die Augen zu öffnen. Wir kommen jetzt zur dritten und letzten Geschichte, die wir uns noch anschauen wollen. Diese finden wir ebenfalls im Johannesevangelium im nächsten Kapitel, Kapitel 21, ab Vers 1. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon, Petrus, Thomas, Nathanael aus Kana, die Söhne des Zebedäus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen. Wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab. Aber in jener Nacht fingen sie nichts. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr wohl etwas zu essen? Nein, riefen sie zurück, wir haben nichts. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, fordert er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, im Ganzen 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es. Sie wussten, dass es der Herr war. Das war schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Wir sehen, die Männer, die wir hier vor Augen haben, hatten nicht nur Informationen über die Auferstehung Jesu. Sie waren ihm selbst bereits persönlich begegnet, die meisten von ihnen mehrmals. Sie hatten also schon mehrere Offenbarungen erfahren. Kaum zu glauben, dass der Vorschlag des Petrus in dieser Situation dennoch auf so viel Zustimmung trifft. Alle erwähnten Männer entscheiden sich, die Berufung Jesu für ihr Leben hinter sich zu lassen und wieder in ihr altes Leben als Fischer zurückzukehren. Ist uns das wirklich so fremd? Sind uns solche Gedanken und solche Gefühle wirklich völlig unbekannt? Kennen wir nicht genau wie diese Männer Momente oder Phasen in unserem Leben, wo die Berufung Gottes in ganz weite Ferne gerückt sind? Wo wir vielleicht völlig vergessen haben, was Jesus uns mal zugesagt hat, welchen Auftrag er uns einst gegeben hat? Petrus sollte Menschenfischer werden. Jesus hatte ihm zugesagt, dass er der Fels sei, auf den er seine Gemeinde bauen werde. Dennoch ist Petrus wieder fischen gegangen. Er war enttäuscht von Jesus, aber noch viel mehr war er enttäuscht von sich selbst. Wie Petrus sind viele Christen enttäuscht. Sie haben die Vision, die Gott für ihr Leben gegeben hatte, verloren, weil irgendwie das Leben anders verlaufen ist, anders, als sie das erwartet haben. Sie sind enttäuscht von sich selbst, sie sind vielleicht enttäuscht von anderen Christen oder sie sind enttäuscht von Gott. Sie haben vielleicht ihren eigenen Ansprüchen nicht genügen können oder andere sind ihren Ansprüchen und ihren Erwartungen nicht gerecht geworden oder sogar Jesus konnte ihre Erwartungen und ihre Hoffnungen nicht erfüllen. Sie sind enttäuscht von Jesus, der nicht so gehandelt hat, wie sie das erwartet haben. Und irgendwann kommt der Punkt, wo sie sich selbst sagen, ich gehe wieder fischen. Ich wende mich dem zu, von dem ich weiß, dass es mir Erfolg, Bestätigung, Zufriedenheit vermitteln wird. Das kann, wie bei Petrus hier, tatsächlich der tatsächliche Beruf sein. Es kann aber auch was ganz anderes sein. Ich gehe wieder hin fischen. Ich freue mich darüber, dass Jesus auf diese Entscheidung der Jünger damit reagiert, dass er sie genau dort abholt, wo sie hingehen. Er macht ihnen keine Vorwürfe, sondern er geht ihnen einfach nach. Die Wende in der Geschichte leitet Jesus auch hier wieder mit einer Frage ein. Er ruft den Jüngern im Boot zu: Kinder, habt ihr wohl was zu essen? Ich bin irgendwie fasziniert von diesem Ton, der in dieser Frage liegt und mitschwingt. Da ist kein Tadel, kein Vorwurf. Und doch, Jesus fordert sie auf, ihre Entscheidung einer ehrlichen Bestandsaufnahme zu unterziehen. Ihr wolltet wieder fischen gehen. Habt ihr jetzt was zu essen? Habt ihr in eurem alten Leben das gefunden, was euch wirklich satt macht? Hast du wirklich die Zufriedenheit, die Bestätigung, die Befriedigung gefunden, die du dir vom Fischen gehen versprochen hast? Aber genauso fasziniert bin ich von der Ehrlichkeit, die diese Männer mit ihrer Antwort zum Ausdruck bringen. Unumwunden sagen sie: Nein, wir haben nichts. Keine Erklärungen, keine Entschuldigungen. Sie haben leere Netze, sie haben leere Hände und genauso kommen sie zu Jesus. Arm, aber ehrlich, ohne irgendetwas zu beschönigen. Und diesmal offenbart sich Jesus durch ein Wunder. Ein Wunder, das die Jünger zurücknimmt, zurückführt in die Zeit der ersten Berufung. Dort, wo alles angefangen hat. Damals rief Jesus sie in seine Nachfolge. Jesus führt ihnen seine alte Berufung wieder vor Augen. Das, was sie aus den Augen verloren haben. An Jesu Entscheidung hat sich nichts geändert. Paulus sagt uns im Römerbrief Kapitel 11, seine Gnadengaben und seine Berufung sind unbereubar. Vielleicht ist ja das deine Geschichte. Vielleicht hast du die Berufung, die Gott für dein Leben hat, aus den Augen verloren oder dein Leben hat eine Wendung genommen, die es dir einfach logischer erscheinen lässt, wieder fischen zu gehen. Dann höre die Frage, die Jesus dir stellt. Hast du etwas zu essen? Macht es dich wirklich satt, was du tust? Höre aber auch, wie Jesus seine Berufung für dich erneuert, indem er dir zuruft: Wirf dein Netz erneut aus. Und zwar diesmal dort, wo ich es dir sage. Und dann sei gespannt, was Jesus tun wird. Er wird dafür sorgen, dass sich deine Netze wieder füllen. Wir haben in drei kurzen Beispielen Menschen gesehen, die so gelebt haben, als sei Jesus gestorben, obwohl er längst von den Toten auferstanden war. Die Tatsache der Auferstehung Jesu allein verändert unser Leben noch nicht. Erst wenn Jesus sich uns persönlich offenbart, wird die Kraft seiner Auferstehung in unserem Leben wirksam und sie wird unser Leben verändern. Und so wie wir es in den drei Geschichten sehen durften, jede Offenbarung Jesu beginnt mit einer Frage. Welche Frage richtet Jesus heute Morgen an dich? Vielleicht ist es eine der drei Fragen, die wir eben gehört haben. Warum weinst du? Was sind das für Reden, die ihr im Gehen miteinander wechselt? Habt ihr etwas zu essen? Aber vielleicht hat Jesus für dich auch eine ganz persönliche, eigene Frage. Die Menschen in unserer Geschichte oder in unseren Geschichten mussten nur einen Schritt selber tun, damit Jesus sich ihnen offenbaren konnte. Sie mussten ehrlich und offen auf seine Frage antworten. Und das wollen wir jetzt auch tun. Einfach jeder persönlich für sich in einer Zeit der Stille, dass wir einfach mit Jesus reden und ihm Antwort geben. Amen.